Der Predigttext ist eigentlich kein Text, sondern ein Lied. Psalm 98. Ein Lied. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er hat Wunder getan. Er, der heilige Gott, hat einen gewaltigen Sieg errungen. Alle Völker wissen es jetzt. Der Herr hat Israel befreit. Er hat bewiesen, dass man sich auf ihn verlassen kann. Er hat sein Versprechen gehalten, seinem Volk gnädig und treu zu sein. Bis in die fernsten Länder ist die Nachricht gedrungen. Gott hat Israel gerettet. Jubelt dem Herrn zu, ihr Menschen auf der Erde. Preist ihn mit Liedern. Singt und jubelt laut vor Freude. Spielt ihm auf der Laute. Lasst die Saiten erklingen und erfreut den Herrn mit Gesang. Trompeten und Hörner sollen erschallen. Lobt Gott, euren König. Das Meer mit allem, was in ihm lebt, soll zu seiner Ehre brausen und tosen. Die ganze Welt soll in Jubel ausbrechen. Ihr Flüsse, klatscht in die Hände. Ihr Berge, preist unseren Herrn. Denn er kommt, um die Welt zu richten. Sein Urteil über die Völker ist unbestechlich und gerecht. Ihr Lieben, singt dem Herrn ein neues Lied, fordert uns dieser Psalm auf und macht sich in diesem mitreißenden Psalmlied gleich selber zum Vorsänger. Wir wollen auf seine Worte hören, auf seine Melodie lauschen und mit unserem Herzen einstimmen. Denn das ist uns ja auch klar, dass es bei diesem Singen auf das Herz ankommt, nicht auf den Mund, nicht einmal auf die Stimme. Die ist ja bei manchen schon kaputt, bei Lehrern. Aber das Herz kann weiter singen. Ja, wir singen gern neue Lieder und hören auch, wenn sie schön gesungen wird, gerne. Aber auch hier geht es nicht um Äußeres. Es kommt nicht auf die Jahreszahl der Entstehung, den modernsten Sound, die coolste Wortwahl an, sondern dass ich beim Singen meine neuen Erfahrungen mit meinem Gott ausdrücken kann. Wie ist es euch da vorhin ergangen? Unser Psalmlied stammt aus einer Zeit, in der Israel solche neuen Erfahrungen mit seinem Gott gemacht hat. Etwa 70 Jahre lang hatten sie fern von der Heimat und vor allem von der Möglichkeit des Tempelgottesdienstes an den Wassern Babylons in Gefangenschaft leben müssen. Aber nun waren sie frei. Sie konnten nach Hause zurückkehren. Sie jubelten laut mit überschäumender Fröhlichkeit. Der Herr hat Wunder getan. Er hat uns befreit, so wie wir das eben gehört haben. Was war eigentlich geschehen? Wie war das Wunder der Befreiung vor sich gegangen? Einst waren sie vom babylonischen König Nebukadnezar II. Ins Exil deportiert worden. Nun aber hatte der Perserkönig Kyros II. Babylon besiegt und sie durften nach Hause zurückkehren. Sie durften sogar die Tempelgeräte wieder mitnehmen. Äußerlich war eigentlich nichts besonders Wunderbares geschehen. Aber Sie sagen nun nicht, da haben wir ja Glück gehabt. Die Geschichte ist gut gelaufen. Sondern Sie sehen hinter diesem Geschehen die Handschrift Ihres Gottes. Wunder, die er aus Treue zu Ihnen getan hat. Er hat Sie wieder befreit. Wie damals in Ägypten. Sie loben Gott für seine neuen Taten in neuen Liedern. Sie vergessen aber auch nicht, welche Treue er ihren Vätern erwiesen hat. Dazu feiern sie zum Beispiel Passa jedes Jahr, um an die Befreiung aus Ägypten zu denken. Wir sind da wohl vergesslicher. Schade eigentlich, denn wenn wir uns besser an die Wunder erinnern würden, die Gott in unserem Leben, im Leben unserer Väter und unseres Volkes getan hat, würden wir mehr Mut bei der Bewältigung der augenblicklichen Schwierigkeiten haben. Die Menschen damals setzten sich dann auch nicht tatenlos hin und warteten nur auf neue Wunder, an die glaubten sie sowieso, sondern sie gestalteten aktiv ihr neues Leben, indem sie zum Beispiel sofort den Wiederaufbau Jerusalems und des Tempels in Angriff nahmen. Eine gewaltige Aufgabe. Auch wir sind ja heute am 22. September aufgefordert, zur Gestaltung unseres Gemeinwesens beizutragen, indem wir zur Wahl gehen. Ich finde, wir Christen sollten uns dieser Verantwortung keinesfalls entziehen. Natürlich werden wir auf dem Wahlzettel keinen finden, der hundertprozentig unseren Vorstellungen entspricht. Oft wählt man halt das kleinere Übel. Das ist eben Demokratie. Ich bin Gott dankbar, dass ich nicht in einem autoritären Regime leben muss. Übrigens ist ja eine der Wurzeln unserer Demokratie die Freikirchenbewegung in England, der die Aussage wichtig war, alle Menschen sind von Gott gleich geschaffen, die später auch zu einem wichtigen Satz in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung und der Verfassung wurde und die übrigens auch in der berühmten Rede von Martin Luther King dann vorkam. Bei uns ist es beinahe salonfähig geworden, nicht zu wählen. Gerade Menschen, die sich für die Elite halten, propagieren das in den Medien. Prominente, Künstler, so zum Beispiel die beiden Philosophen Peter Sloterdijk und David Precht, die beide telegen durch die Talkshows tingeln. Der eine hässlich, der andere schön. Sloterdijk sagt stolz, er wisse nicht einmal, wann Wahltag ist. Und Precht sagt, er könne sich mit keinem identifizieren. Das ist Hochmut, gefährlich bei Meinungsbildnern. Ein Gegenbeispiel. Ein Beispiel für ein aktives Leben aus Glauben und Verantwortung. Es hat mich schon immer fasziniert. Es ist das Leben des Martin Luther King. Vor kurzem, am 28. August, ist es 50 Jahre her, dass dieser einfache Baptistenpastor 250.000 Menschen, darunter 50.000 Weiße, in einem gewaltlosen Marsch nach Washington führte und dort vor dem Lincoln Memorial jene denkwürdige Rede hielt, die um die Welt ging, die Menschen erschütterte und so viel bewirkte, auch wenn die Arbeit noch lange nicht getan ist. Während der Rede stand die Sängerin Mahalia Jackson hinter King. Sie hatte vorher Kings Lieblingslied, den Gospel-Song Precious Lord, Take My Hand, gesungen. King wollte eigentlich seine Rede schon beenden, ohne die Passage von dem Traum zu bringen. So hatten ihm seine Mitarbeiter es geraten. Aber Mahalia rief ihm zu, Martin, erzähle ihnen von deinem Traum. Da legte er sein Konzept zur Seite und sprach frei. Kirsten, lies uns das mal.
Heute sage ich euch, meine Freunde, trotz der Schwierigkeiten von heute und morgen habe ich einen Traum. Es ist ein Traum, der tief verwurzelt ist im amerikanischen Traum, dass diese Nation sich eines Tages erheben und in der wahren Bedeutung ihres Glaubens gemäß leben wird. Wir halten die Wahrheit, dass alle Menschen gleich erschaffen sind, für selbstverständlich. Ich habe einen Traum, dass eines Tages auf den roten Hügeln von Georgia die Söhne früherer Sklaven und die Söhne früherer Sklavenhalter miteinander am Tisch der Geschwisterlichkeit sitzen werden. Ich habe einen Traum, dass meine vier kleinen Kinder eines Tages in einer Nation leben werden, in der man sie nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter beurteilen wird. Ich habe einen Traum, dass eines Tages in Alabama mit seinen Rassisten kleine schwarze Jungen und Mädchen und kleine weiße Jungen und Mädchen einander als Brüder und Schwestern die Hand reichen werden. Ja, ich habe heute einen Traum. Ich habe einen Traum, dass eines Tages jedes Tal aufgefüllt und jeder Berg und Hügel abgetragen wird. Die rauen Orte werden geglättet und alle unebenen Stellen begradigt. Und die Herrlichkeit des Herrn wird offenbar werden und alle Menschen werden es schauen.
Dies war der Höhepunkt von Kings Arbeit für sein leidendes, diskriminiertes Volk. In der Zeit von 1955 bis 1968 kam er mehr als 30 Mal ins Gefängnis, wurde 3-mal tätlich angegriffen und überlebte 3 Bombenattentate und erhielt unzählige Drohungen. Aber 1964, ein Jahr nach dieser Rede, wurde endlich das Ende der Rassentrennung Gesetz. Das war auch das Jahr, in dem er den Friedensnobelpreis als jüngster Preisträger übrigens erhielt. Und 1965 erhielten die Afroamerikaner das Wahlrecht. Immer wieder holte sich King seine Kraft und das Bewusstsein seines Auftrags im Gebet. Alle Aktionen der Bürgerrechtsbewegung wurden mit Gottesdiensten und Gebetsversammlungen in den Gemeinden vorbereitet. Die Texte der Bibel wurden als Kraftquelle unmittelbar auf ihre Situation bezogen. Das zeigt auch Kings letzte Ansprache am Vorabend des Tages seiner Ermordung. Er war 39 Jahre alt.
Ich weiß nicht, was jetzt geschehen wird. Schwierige Tage liegen vor uns. Aber das macht mir jetzt wirklich nichts aus. Denn ich bin auf dem Gipfel des Berges gewesen. Ich mache mir keinerlei Sorgen. Natürlich möchte ich, wie jeder andere, gern lange leben. Ein langes Leben hat seinen Wert. Aber darum bin ich jetzt nicht besorgt. Ich möchte nur Gottes Willen tun. Er hat mir erlaubt, den Berg zu besteigen. Und ich habe hinübergesehen in das gelobte Land. Vielleicht gelange ich selbst nicht mit euch dorthin. Aber heute Abend sollt ihr wissen, dass wir als ein Volk in das gelobte Land gelangen werden. Und deshalb bin ich glücklich heute Abend. Ich mache mir keine Sorgen über irgendetwas. Und ich fürchte niemanden. Denn meine Augen haben die Herrlichkeit des kommenden Herrn gesehen.
Leben mit den Texten der Bibel. So war es auch schon bei den Vätern der Schwarzen auf den Baumwollplantagen gewesen, die sich in ihrem Sklavendasein mit dem Volk Israel in Ägypten identifizierten und Befreiung von demselben Gott erhofften oder Trost im Jenseits bei ihm. Auch sie sangen Lieder, wie die Israeliten. Es waren die Spirituals, in denen sie ihre Sehnsüchte und Hoffnungen ausdrückten. Zum Beispiel, Heaven is a wonderful place, when Israel was in Egypt land, amazing grace. Viele kennen wir. Neue Lieder. Es ist ein Wunder, dass die Sklaven damals überhaupt zum Glauben fanden. Die Sklavenhalter wollten es zunächst nicht, weil das Gesetz verbot, Christen als Sklaven zu halten. Doch das Gesetz wurde geändert und die Sklaven lernten in den baptistischen und methodistischen Gemeinden, die anglikanischen waren ihnen zu langweilig, lernten sie den christlichen Glauben kennen, saugten ihn förmlich auf, mussten aber ihre eigenen Gemeinden bilden, denn die Weißen wollten nicht zusammen mit ihnen auf einer Kirchenbank sitzen, auch nicht die Frommen. Es waren übrigens Christen, die dazu beitrugen, dass die Sklaverei endlich aufgehoben wurde, Aber Rassenhass, Rassentrennung und Diskriminierung brachten noch immer tiefste Armut und unendliches Leid über die schwarze Bevölkerung. Und das ist ja noch nicht ganz zu Ende. Aber das Beispiel der Befreiung des jüdischen Volkes durch ihren Gott immer vor Augen, das spiegelt sich in den Spirituals und Gospels, gaben sie die Hoffnung nicht auf. Unter der Führung schwarzer, später auch weißer Geistlicher, entwickelten sie schließlich Formen des Widerstandes, in denen ihr unbeugsamer Freiheitswille, aber auch ihre christliche Nächstenliebe ihren Gegnern gegenüber zum Ausdruck kam. Sie beteten und sangen, auch wenn die Polizei mit Wasserwerfern, Gummiknüppeln und Hunden anrückte. Sie sangen, "We shall overcome", wir werden überwinden. Und diese neuen Lieder sind dann auch zu uns gekommen. Wir haben sie also früher sehr viel gesungen, das war jetzt aus einem Jugendliederbuch, was wir damals hatten. Es gibt noch andere Beispiele in der Geschichte der Christenheit für Mut zum Handeln aus Glauben, für neue Erfahrungen, die die Menschen auch zum Singen brachten. Ich denke da an die Reformation Martin Luthers. Da wurde Gottes Wort ganz neu entdeckt und gegen großen Widerstand dem Volk zugänglich gemacht. Und sie sangen, "Ein feste Burg ist unser Gott" oder "Das Wort sie sollen lassen stehen". Zum ersten Mal Lieder in ihrer Muttersprache, nicht in Latein, die Luther selbst und andere schufen. Neue Lieder. Auch heute entstehen Lieder aus neuen Erfahrungen mit Gott. Wir verdanken eine große Zahl von Liedern der charismatischen Bewegung, in denen sich die neu entdeckten Erfahrungen mit dem Heiligen Geist ausdrücken. Neue Lieder. Ich war einmal eine Woche in Taizé. Auch dort machte ich eine wunderbare Erfahrung. Die Erfahrung, Gott zu erleben in der Stille und mit vielen Menschen aus anderen Ländern. Wir sangen neue Lieder, zum Beispiel Laudate omnes gentes. Also ist im Laufe der Geschichte eine wunderbare Fülle von Liedern entstanden, die den Glauben der Gotteskinder ausdrücken, ihre Erfahrungen widerspiegeln, Gott loben und seine Taten preisen, wie es der Aufforderung dieses Psalms entspricht. Seit Jesus für uns gestorben und auferstanden ist, wissen wir ja, dass Gottes Zuwendung und Liebe nicht nur dem Volk Israel gilt, sondern auch uns als seinem neuen Volk. Schon bei den Propheten und auch in diesem Psalm geht der Blick über das eigene Volk hinaus, in die Völkerwelt hinein, jauchzt dem Herrn alle Länder. Damit sind auch wir gemeint. Gott will auch unser Retter sein. Darum kann die Zuversicht, die aus diesem Psalm spricht, auch unsere Zuversicht werden. Der Blick der Psalmsänger geht sogar über die Menschenwelt hinaus und umfasst die ganze Schöpfung. Das ist in vielen Psalmen so. Da klatschen die Bäume in die Hände, da braust das Meer. Meeresrauschen ist wunderbar. Wir können es als Lob Gottes verstehen. Wie schön es ist, habe ich erst kürzlich ganz tief erlebt, als ich mit meiner blinden Tochter an der Ostsee war. Immer wieder hatte sie den Wunsch, an den Strand zu gehen, um das Meer zu hören. Die Schöpfung ist auch eine Sprache Gottes. Ein anderer Psalm drückt das so aus: Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, die Feste verkündigt seiner Hände Werk. War mal so ein ganz beliebtes Männerchorlied. Aber sehr mitreißend. Aber diese Sprache können wir nur richtig verstehen, wenn Gott uns das Herz auftut, wenn er uns seinen Geist schenkt, wenn wir durch die Annahme von Jesu Rettungstat seine Kinder geworden sind. Wir brauchen dazu auch die Gemeinschaft mit den anderen Gotteskindern. Der Lautenthaler Pastor sagt über Menschen, die sagen, ich brauche keinen Gottesdienst, ich finde Gott im Wald, und bei uns gibt es viel Wald, sie sollen sich doch vom Förster beerdigen lassen. Gott hat wie wir aus diesem Psalm und anderen Bibeltexten sehen, nicht nur eine liebevolle Beziehung zu uns, sondern auch zu seiner übrigen Schöpfung. Und wie gehen wir mit ihr um? Einige neue Daten als Beispiele aus der Zeitung der letzten Woche. Wir verlieren jede Sekunde fast einen halben Hektar tropischen Regenwald. Die Bestände an Meeresfischen sind so gering wie nie. Viele Fische verhungern, weil sie statt Plankton oder anderer Nahrung kleine Plastikpartikel aus Flüssen oder Meeren verschlucken. Sie können das nicht unterscheiden. Diese Flüsse werden wohl nicht in die Hände klatschen und das Wasser dieser Meere wird ein Klagelied singen. Lasst uns darauf hören und dann tun, was wir können. Wir können gewiss sein, dass am Ende der Herr seine Gerechtigkeit aufrichten wird, zum Jubel der Schöpfung und der Völker. Halleluja!